Sie hören Backstage Beethoven, der Podcast des Beethoven-Orchesters. Heute mit Tilman Böttcher. Herzlich willkommen beim Beethoven-Orchester zur Saison 2024-2025. Wir starten direkt mit einem echten Großprojekt zum Bruckner-Jahr 24. Zur Feier des 200. Geburtstags von Anton Bruckner spielen wir im Bonner Münster seine 9. Sinfonie und sein großartiges Te Deum. Über dieses Konzert habe ich mich mit unserem Geiger Alexander Liffland unterhalten. Damit möchte ich euch ein Projekt der neuen Saison vorstellen. Unsere KonzertpartInnen. Zu jeder Konzertreihe, manchmal sogar zu einzelnen Konzerten, haben sich MusikerInnen des Beethoven-Orchesters als KonzertpartInnen zur Verfügung gestellt. Wir möchten, dass ihr eure tollen MusikerInnen dadurch besser kennenlernt und sie möchten euch etwas über ihre und unsere und eure Musik der Saison erzählen. Näheres zu unserem PartInnen-Programm gibt es im nächsten Podcast von und mit Martin Wandel. Heute aber beginnen wir also mit den KonzertpartInnen 24-25. Alexander Liffland ist Pate für das Konzert im Bonner Münster am 30. und 31. August 2024. Vielen Dank, Alexander, dass du Zeit hast für unser Gespräch heute.
Sehr gerne.
Vor einigen Monaten sind Felix von Hagen, der Marketingchef des BOB, und ich an euch Orchesterkolleginnen herangetreten und wir haben euch gefragt, ob ihr als KonzertpartInnen für die kommende Saison zur Verfügung stehen würdet. Was hat dich an dieser Idee gereizt?
Ich glaube, ich höre Musik nicht nur rein, wirklich nur die Klänge, sondern ich habe oft auch Bilder zur Musik. Und ich irgendwie spreche auch gerne über Musik und was es so in mir so bewegt. Und ich fand die Idee, dass man auch die Musik kommunizieren kann oder man irgendwas darüber zu erzählen hat, auch spannend.
Wie ist das, wenn du als Musiker im Orchester sitzt? Was ist deine Beziehung zum Publikum? Wie nimmst du das Publikum wahr, beziehungsweise was möchtest du dem Publikum mitgeben?
Es ist unterschiedlich, ob man solistisch spielt oder kammermusikalisch, ob man jetzt im Orchester spielt. Im Orchester muss man sich trotzdem mehr an die Gruppe anpassen oder mit den anderen besser verschmelzen, aber es ist tatsächlich anders für die Menschen zu spielen als nur für Mikro oder für Pumpstudio oder sowas. Ist schon anders. Man spürt die Energie, und wenn wir jetzt gerade auf unsere Bruckner 9 kommen, dann kann ich gleich sagen, es gibt wirklich viele Werke, die ich mir total gerne, sagen wir, also auf dem Balkon, abends, Gläschen Wein anhören, was weiß ich, eine alte Aufnahme aus den 60ern, Rubinstein, Chopin oder Maljascha Hafitz mir anhören, aber eine Sinfonie von Bruckner würde ich mir nie, aber nie in einer Aufnahme einfach so anhören. Hörst du es mal, wenn ich das wirklich mal lernen muss. Mhm. Und diese Klangreichtum vom Orchester, und das muss im Raum stehen. Und gerade dieses Werk muss man tatsächlich live erleben und auch live spielen. Das ist wirklich ein Werk, was unbedingt im Raum sich entfaltet, am besten entfaltet.
Wenn ich doch noch einmal nachbohren darf. Du hast eben gesagt, ja, man spürt eine Energie, es ist irgendwie anders mit Publikum. Kannst du das noch genauer fassen?
Wir spielen für die Menschen, und das ist halt, denke ich, das Allerwichtigste. Und man spürt schon, wie das Publikum so reagiert. Ich glaube, ich spüre das schon. Es ist unterschiedlich. Man spürt schon, ob jemand nur so höflich da rumsitzt, ob er die Leute wirklich gespannt zuhören. Man spürt diese Energie. Und man freut sich auch über einen Applaus. Dafür sind wir da, um diese Musik direkt zu vermitteln. Und diese Energien, es gibt auch gewisse Energien, musikalische Energien oder so, das kannst du nicht einfach nur aufnehmen oder nur einfach so übertragen. Das wird so ein wirklich im Live-Erlebnis, ist es anders tatsächlich.
Du hast gerade den Begriff Musikvermittlung auch schon angesprochen. Du bist ja auch alleine solistisch als Musikvermittler tätig. Was tust du da und warum tust du es?
Ich versuche, wenn es geht, auch bevor man was spielt, irgendwas darüber zu erzählen, was mir so am Herzen liegt. Manchmal ist es wirklich, ich nenne das Musikpsychologie, beziehungsweise ich möchte weniger als in dein Torrent gehen, beziehungsweise in deine so musikwissenschaftliche Sachen gehen, sondern ich erzähle oft, was ich so spüre. Und das denke ich zum Beispiel, wenn wir jetzt die wunderschöne Bruckner-Sinfonie nehmen. Und für mich ist diese Sinfonie wie eine Wanderung. Und ich liebe Österreich. Es ist ein meiner Lieblingsländer. Ich war nie so viel verreist, aber ich meine, wenn ich mal schon irgendwo mal, sagen wir so, Sehnsuchtsort, das ist so die Berge. Auch dieses Jahr fahren wir in diese Richtung. Und diese Sinfonie braucht tatsächlich sehr viel Geduld und sehr viel Ausdauer. Also das ist nicht so mal hier unsere wunderschöne Siebengebirge, das ist schon wirklich großer Berg. Das ist schon wirklich so eine große Steigerung. Und diese Wanderung ist tatsächlich nicht nur musikalische Wanderung, würde ich so sagen. Allein das ist wirklich so ein Merkmal, was bei Bruckner, was jeder sofort erkennt, ist halt, was wir immer spielen. Bei uns nennt man das Tremoli, also schnelles Hin und Her mit dem Bogen auf eine lange Note. Das ist sehr so ein Merkmal für Bruckner. Und ich sehe da immer dieses Bild wie ein Baum, das heißt, es steht still, aber es gleichzeitig bewegt sich. Und das heißt, die kleinen Blätter bewegen sich, aber der Baum steht da. Oder wie so ein Roggenfeld oder Weizenfeld, wo man sieht, einzelne Ähren, ja, die bewegen sich, aber es ist trotzdem so ein großes Bild. Wie gesagt, es könnte ganz viel, das kann genauso wie ein See sein, wo man die kleinen Wellen sieht, aber es ist trotzdem so ein riesen Stillleben sozusagen. Es bewegt sich fast nicht, aber trotzdem entsteht Bewegung. Und dann kommt der Mensch dazu, zu diesem Bild. Und dann kommt so diese schöne Melodie. Und bei so einer Wanderung kann auch bei jedem passieren. Hoffentlich geht man dann ohne Smartphone und ohne irgendwelche ablenkende Sachen. Man kommt irgendwie zu sich und da kommen irgendwelche große Fragen. Und ich glaube, das macht die Musik universell und so unfassbar schön. Das ist vollkommen egal, ob man jetzt katholisch, streng gläubig und sich auf diese Weise mit Bruckner identifiziert oder kommt aus einer anderen Kultur. Die Fragen, die wir uns alle irgendwann mal stellen im Leben, über Leben, Tod, über Ewigkeit, über solche Worte, die man überhaupt nicht fassen kann, das kommt alles in diese Musik irgendwann mal. Man spürt das, wenn man sich wirklich mal die Geduld und so diese Ruhe, die man wirklich braucht für diese Sinfonie, und man braucht viel Geduld für diese Sinfonie, nimmt und irgendwann mal die allergrößten Fragen sind irgendwie spüre ich in dieser Sinfonie da. Und da kommen wir auf ein wunderschönes Interview, was der Herr Kaftan gemacht hat mit Matthias Brandt, wo der gesagt hat, bei der 9. Beethoven im Spiegel, Sprache der Musik ist über die Sprache, über die normale Sprache. Das ist eine Stufe höher oder eine Stufe weiter. Ich möchte ihn nicht falsch zitieren, so habe ich es mindestens in Erinnerung. Das fand ich sehr, sehr schön, sehr zutreffend. Das heißt, es ist wirklich, jeder kann es ein bisschen anders spüren, aber es ist irgendwas Besonderes da. Und zum Beispiel, ich merke auch bei wirklich tolle Musik, auch bei eigentlich was schlecht, bei jeder Musik, es bleibt noch irgendwas so ein Nachgeschmack oder irgendwas, was noch später im Ohr bleibt. Und bei uns ist es wirklich kurioserweise passiert mir immer wieder, wir sind fertig mit irgendeinem Projekt, wir haben die Sinfonie gespielt und dann fangen wir schon was Neues an zu studieren, wache ich auf, mache ich mein Frühstück und dann habe ich in mein Ohr noch die Sachen von letzter Woche und manchmal von letzten Monat und das vermischt sich alles. Es irgendwie beschäftigt einen immer noch weiter. Und bei Bruckner bleibt oft wirklich noch wochenlang irgendwo in mir drin, so einige Motive, und es reift noch so irgendwie nach. Und das ist auch so was Besonderes an dieser Musik. Es kann tatsächlich sein, wenn man so über so eine Wanderung, dass wenn man nach vielleicht 70. Minute der Sinfonie spürt man, es wird schon ein bisschen anstrengend, so das dazu zu hören. Oder bei einem wirklich langsamen Satz Richtung Ende denkt man, okay, ich werde schon ein bisschen mal müde von dieser Musik. Ich sage ehrlich, aber irgendwann mal nach ein paar Tagen, Wochen, es kommt einem wieder und man spürt, es hat irgendwas in mir verändert. Das, was diese Musik so besonders macht für mich.
Gibt es konkrete Stationen? Du hast gesprochen von einer Wanderung. Und wenn man jetzt sagt, diese Sinfonie hat drei Sätze, einen Kopfsatz, einen ersten Satz, dann ein Scherzo und dann ein Adagio, zu einem letzten Satz ist es ja nie gekommen.
Ja.
Und gibt es Stationen, die dir im Gedächtnis, im Herzen bleiben von dieser Sinfonie, wo du sagst, ja, das hört ein Publikum auch, diese Stationen?
ich glaube, was ist so toll, wir wissen alle, es gibt ja die programmatische Musik, also es war so ein Riesenkampf im 19. Jahrhundert, die wollten eine programmatische Musik, Liszt, Wagnerianer, und die wollten die pure Musik. Und natürlich, Bruckner ist pure Musik, es ist halt es steht kein Text da. Aber trotzdem, eigentlich jeder kann irgendwas da nachempfinden und nachsehen. Was ich da immer wieder höre, diese unterschiedlichen Sätze, besonders in dem zweiten Satz, ein paar so wunderschöne Melodien, ist halt dieser Bezug zwischen großen Sachen, so wie Glaube, Ewigkeit, so was ganz, ganz großen, Gott, Glaube, und was sehr persönlich, so eine ganz, ganz persönliche Aussage. Und das finde ich sehr rührend, weil es gibt wirklich manchmal so ganz große, so laute Bläserakkorde, die man so im Ohr hat, so, da geht es wirklich um den Himmel, was weiß ich, ist das wirklich was, Leben, Tod, alles, was so wirklich große, ganz große Sachen. Dann kommt so eine ganz, ganz simple, rührende, persönliche Melodie, die einem einfach sehr tief, die einem tief ins Herzen geht. Und das ist halt was sehr, sehr rührend, weil uns geht es ja vielleicht auch so, manchmal hören wir Nachrichten, wir schauen mal uns um die Welt um uns rum, und wir sind dann manchmal entsetzt und wir denken, wie soll das weitergehen, wie soll die Welt, und wir haben so ganz viele große Gedanken, und irgendwann mal knurrt der Magen, oder man hat vielleicht persönlich irgendein was persönliches Leid oder persönliche Liebe oder persönliche, ganz persönliche, intime Gefühle, und das vermischt sich alles. Wenn wir zurück zu meinem Bild mit der Wanderung gehen, ja. Was mich immer wieder, wenn ich mal wandern gehe, ich gehe sehr gerne wandern, immer fasziniert, dass wenn man so wirklich ganz oben auf dem Berg, erstmal hat man so ein gleichzeitig so gemischte Gefühl. Auf der einen Seite guckt man nach unten und denkt, der Mensch ist so klein und die Natur ist so groß, oder der Gott, oder irgendwas, man fühlt sich auch wirklich sehr klein in dieser riesengroßen Welt. Vor allem so, wenn man wirklich so einen Berg steigt, und das ist auch so, in der Musik spüre ich das, vielleicht ist nur mein Empfinden, aber dann irgendwie, wenn man weiterläuft und schaut man zurück und denkt, wow, bin ich diese ganze Strecke gelaufen? Als Mensch hab ich das geschafft? Und dann hat man so irgendwie so ein stolzes Gefühl, so, wow, ich hab's irgendwie, bin ich das habe ich alles, zu Fuß bin ich so gelaufen, ja. Und ich war gerade noch eben unten und so, und da hat man so ein, spürt man sich wieder groß, so als Mensch, und das ist auch, spüre ich, das ist natürlich nur meine persönliche Empfindung in dieser Musik, ja, dass oft dieses Gefühl zwischen sehr, sehr Größe der Musik und was sehr, sehr wiederum sehr persönlich und sehr, so wirklich so einzeln. Mhm. Und so, das ist, finde ich, auch sehr, ja, wunderschön, eigentlich in allen Bruckner-Sinfonien, aber in der 9. vielleicht ist es stärker zu hören.
Ja.
Ich hätte mal eine Frage
an dich. Ja, bitte sehr, ja.
Ich meine, wenn man sagt, eine 9. Sinfonie, hat man sofort die 9. von Ludwig van Beethoven. Und wir wissen alle, wir haben alle den Beethoven verehrt. Und das war so für sie eher Streit, wer ist der wahre Nachfolger von dem Ludwig van Beethoven. In welche Beziehung steht die 9. von Bruckner zu der 9. von Beethoven? Gibt es da eine gewisse Beziehung, musikalische Beziehung? Hat er irgendwie drauf einen Bezug genommen? Oder war das ihm in dem Moment gar nicht so wichtig? Der wollte einfach so komponieren. Welche Beziehung gibt es da zwischen beiden Symphonien, wenn überhaupt?
Also sicherlich hat Beethoven mit seinen Stücken, so wie ich das sehe, auf jeden Fall die Grundlage dafür gelegt, dass man Musik und gerade Sinfonik als etwas Monumentales, den menschlichen Alltag überschreitendes angefangen hat wahrzunehmen, wo selbst die größten Sinfonien von Mozart und von Haydn irgendwo in einem, sagen wir mal, Unterhaltungskontext entstanden sind, selbst wenn sie natürlich sehr, sehr viel mehr sind als reine Unterhaltungsmusik. Mhm. Aber bei Beethoven hat das auf einmal eine neue Dimension bekommen, schon gar mit dem hymnischen, mit dem Welten erbauenden, vielleicht man kann auch sagen Klangkathedralen erbauenden, was er ja mit seiner 9. Sinfonie angestoßen hat. Und da, glaube ich, sind auf jeden Fall Verbindungen zu Bruckner. Und da sind sicherlich auch Komponisten wie Bruckner oder auch Brahms oder natürlich hinterher auch Mahler eben von Beethoven beeinflusst. Alles das, was sinfonisches Schreiben angeht, Da kommen dann natürlich die Musikwissenschaftler und analysieren und sagen, Sonaten, Hauptsatz, Form und erstes Thema und zweites und drittes und fünftes und dann ist die Reprise. Und das sind so Schemata, in die man Beethovens Musik schon gesteckt hat, in die man dann auch versucht, Bruckners Musik zu stecken. Und das, also es ist gut, das zu tun, und es ist auch gut, davon abzuweichen, weil nämlich genau das die Komponisten getan haben. Sie haben ein grundsätzliches Schema, einen Bogen, eine Erzählweise im Kopf gehabt und haben geschaut, wie sie von dieser Erzählweise für die persönliche Geschichte, die sie in dem Moment erzählen wollten, abweichen mussten. Mhm. Und wenn man sich jetzt so eine Sinfonie wie diese 9. Sinfonie von Bruckner anschaut, er weicht von diesem angeblichen Mustern, die es gibt, wo man sagt, genau so hat ein erster Satz, ein zweiter Satz, ein Finale, na gut, Finale gibt's hier nicht, ein erster Satz, ein zweiter Satz, ein dritter Satz auszusehen, davon weicht er teilweise so erheblich ab, dass man sagt, da schafft er auch eigene und neue Formen, die eben ganz anders erzählen, als Beethoven das getan hat. Und ich finde, dass dein Bild mit der Wanderung und mit der Beziehung zwischen einem Individuum und dem Universum für mich den Charakter oder auch die Struktur oder auch das, was eine Bruckner-Sinfonie mit mir macht, besser wiedergibt als alles, was ich musikwissenschaftlich über irgendwelche Hauptsatzformen und Reprisen lesen könnte. Mhm. Macht das so ungefähr Sinn?
Klar, zwischen Individuum, universelle Sachen, genau. Ja. Das ist, war so schön, da in der Musik was verschmilzt und es ist immer so eine Wechselwirkung, wo man plötzlich hat man so eine Aussage, die wirklich so, wow, du denkst, das ist was so universelles, da öffnet sich irgendwie das Tor zum Himmel, irgendwas, da wirklich, wirklich was kannst und dann kommt was sehr, sehr Persönliches, was ganz in Herzen reingeht. Das ist sowas, glaube ich, was diese Musik so unfassbar schön macht.
Das war Alexander Livland, unser Konzertpate für das erste Grenzenlos-Konzert im Bonner Münster mit Bruckners Sinfonie Nummer 9 und Bruckners Tedeum am nächsten Freitag und Samstag, 30. und 31. August. Noch gibt es Karten. Schnell zur Theater- und Konzertkasse oder einfach über unsere Website www.beethoven.jetzt. Danke fürs Zuhören und bis bald, sagt euer Tilman Böttcher. Das war Backstage Beethoven. Der Podcast des Beethoven Orchester Bonn.